Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Maike Albart. Herzlich willkommen zu einer Sendung, in der wir über Schönheit nachdenken. Dass man zur Schönheit erzogen werden kann und dies der Freiheit dient, davon waren Goethe und Schiller überzeugt. Sie verstanden ästhetische Erziehung als ein Projekt. Wie das in Weimar vonstatten ging, damit hat sich der Historiker Georg Schmidt beschäftigt. Er ist heute unser Gast. Ähnlich klangvoll wie der Name Weimar war auch der von Smyrna. Der Untergang dieser Metropole vor 100 Jahren war eine Zäsur, auch dazu gleich mehr. Aber zuerst geht es um die absolute Gegenwart, und zwar um die spanisch-katalanische. Spanien ist in diesem Herbst nämlich Gastland der Buchmesse. Kiko Amat, 1971 bei Barcelona geboren, im Nebenberuf DJ, eindrucksvoll tätowiert, zählt mit seinen rasanten Romanen zu den wirklich aufsehenerregenden Vertretern der Literatur von der iberischen Halbinsel. Gleißende Gewalt und das kaputte Milieu der Vorstädte, davon ist bei ihm immer wieder die Rede. Auch in »Träume aus Beton«, seiner ersten Übersetzung ins Deutsche. Eine echte Entdeckung, findet Dirk Fuhrig.
Kiko Amat formuliert wie ein Chirurg, der ein Eitergeschwür beschreiben soll.
Unsere Wohnung ist eng und feucht. Und an den Wänden in der unteren Etage blättert der Putz und wölben sich die Zierleisten. Fast könnte man meinen, unsere Wohnung hätte Blähungen, Pickel und Entzündungen.
In diesem finsteren Loch, in dem sich auch Kakerlaken breit machen, wächst der Protagonist Kuro auf. Wir lernen ihn einmal als Ich-Erzähler kennen, wenn er über seine Jugend in einer Arbeitergegend im Großraum Barcelona berichtet, und ein andermal als Figur in einem auktorialen Erzählstrang, wenn von ihm als Patient in einer psychiatrischen Heilanstalt die Rede ist.
Kuro ist geisteskrank und wirkt auch so. Er trägt einen navyblauen Anzug, sehr dunkel, das taillierte Jackett mit riesigem Revers und nur einem Knopf. Anstelle eines Gürtels hält ein vorn zugeknoteter Strick seine Hose. Kuros Äußeres ist das geringste seiner Probleme.
Man fängt an, diese Staccato-Sätze in Daniel Müllers erbarmungslos scharf rhythmisierte Übersetzung zu lesen und ist sofort drin in diesem vorandrängenden Text, der nach 550 Seiten endet, ohne dass man es richtig mitbekommen hat. Also, dieses Buch ist ein sogenannter Page-Turner. Die Frage, die man sich nach der atemlos absolvierten Lektüre stellt, ist, warum gab es von Kiko Amat bisher noch nichts auf Deutsch zu lesen? Immerhin hat der Schriftsteller schon vor fast 20 Jahren seinen ersten Roman veröffentlicht. Der Verlag Anagramma, spezialisiert auf frische, junge Stimmen, hatte den damals 30-Jährigen entdeckt. Heute ist er einer seiner wichtigen Autoren. Soeben ist bei dem Verlag in Barcelona ein neues Buch Amats über die Ursachen von Hass und Feindschaft erschienen, Los Enemigos. Um rohe Gewalt geht es auch in Träume aus Beton. Nicht nur um die des psychisch auffälligen jungen Mannes Kuro, der schließlich mit einem Messer auf Passanten an einem Imbissstand losgeht, sondern auch um brutale Mitschüler, um handgreifliche Konflikte in der Familie, um Klassengegensätze. Und nicht zuletzt um Krieg. Kuros Großvater, im spanischen Bürgerkrieg schwer verwundet, ist sein Leben lang davon gezeichnet.
Er ist nach St. Boy zurück mit einem Loch im Hintern und einem durch posttraumatischen Stress verursachten Stottern. Den Hintern haben sie ihm in einem Feldlazarett operiert, dem Ärmsten, und zwar während ringsherum die Bomben der Legion Condor runterkrachten. Von der Taubheit hat er sich zwar wieder erholt, aber nach diesem Ereignis litt er unter Wahnvorstellungen.
Kuros Opa schreit jede Nacht, hat Albträume. Ob die psychische Krankheit des Jungen auch mit dieser familiären Prägung zu tun hat, bleibt dem Leser überlassen. Kiko Amat liefert keine eindeutigen Erklärungen. Auch nicht für die Fettsucht der früher so attraktiven Mutter, die depressiv wird, unnatürlich schnell abmagert und stirbt, als sie vom Betrug ihres Ehemanns erfährt. Und nicht für den seltsamen Hitler-Tick von Kuro, der ständig Heil ruft und beim Karneval mit Hakenkreuzarmbinder aufrauscht.
Die anderen schauen mich an. Vielleicht sollte ich nicht so oft von Hitler erzählen. Manche Leute irritiert das.
Die Assoziationen zum Nationalsozialismus, der Franco den spanischen Bürgerkrieg gewinnen half, liegen subkutan unter diesem Text als Kennzeichen einer Jugendkultur, eines Faschokults, der gerade in sogenannten abgehängten Milieus kein neues Phänomen ist. Aber es geht in diesem Roman nicht um radikale Jugendliche, sondern um einen empfindsamen, liebevoll gezeichneten Jungen, dem es nie gelungen ist, irgendwo dazuzugehören. Die psychischen Probleme werden zu spät erkannt und unzureichend behandelt.
Ich weiß nicht genau, was das heißen soll, bipolar. Aber für mich klingt es wie zwei Pole. Und das kann doch nicht schlecht sein. Batterien haben doch auch zwei Pole, oder?
Kiko Amat stammt selbst aus eher einfachen Verhältnissen. Er ist in derselben Gegend bei Barcelona aufgewachsen, in der sein Held Kuro lebt. Vorsichtshalber hat Amat seinem Roman daher den Satz »Ich habe mir das alles ausgedacht« vorangestellt. Auf seiner Website zeichnet er eine Biografie vom Schulabbrecher über Stationen als McDonald's-Verkäufer, U-Boot-Matrose und Kellner in einem Londoner Luxushotel bis zum Literaten. Der coole, lässige Ton, in dem er über sich selbst berichtet, findet sich auch in seinen Texten. Die Psycho-Story in Träume aus Beton, bei der man durchaus ein bisschen an Reinhard Götz oder Urban Welsh denken darf, ist in den 80er Jahren angesiedelt. Die Fußball-WM in Spanien 1982 und der verlustreiche Falklandkrieg Argentiniens gegen Großbritannien bilden die zeitgeschichtliche. Vorstadtbrachen und Hochspannungsmasten die räumliche Kulisse für diesen melancholischen, kraftvollen Endzeitroman.
Meint Dirk Furich zu Kiko Amat, Träume aus Beton, übersetzt von Daniel Müller, erschien bei Heine 557 Seiten, 24 Euro. Eine andere Art von Apokalypse geschah vor 100 Jahren, als am Ende des griechisch-türkischen Krieges die mythische Hafenstadt des Osmanischen Reiches Smyrna niederbrannte. Der Historiker und Journalist Lutz C. Klevemann hat einen Ortstermin absolviert. Um die dramatische Zerstörung und deren Folgen geht es in seinem Buch »Smyrna in Flammen«. René Wildangel hat es gelesen.
Für sein historisch-politisches Reisebuch über die untergegangene Metropole Smyrna nähert sich Lutz Klevemann seinem Ziel vom Meer aus. Er reist per Schiff an, ausgehend von der nur 88 Kilometer entfernten griechischen Insel Chios.
Dann ging ich zum Schiffsbug und dachte an das Ziel meiner Reise, die Stadt Izmir, an der türkischen Westküste, das alte Smyrna. Allein wie dieser Name klang, fast schon mythisch, wie das versunkene Atlantis. Smyrna, das riecht nach Myrrhe, feigenbeladenen Kamelen und dampfenden Wasserpfeifen.
In Izmir angekommen, findet Klevemann nur noch wenige Spuren dieser ziemlich kitschigen Orientfantasie vor. Aber durch zahlreiche skurrile, witzige und nachdenkliche Begegnungen vor Ort und eine unüberschaubare Zahl von literarischen Quellen entsteht das Bild einer atemberaubend diversen und liberalen Metropole, die Smyrna gewesen sein muss.
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts war Smyrna die zweitgrößte Stadt und der wichtigste Hafen des Osmanischen Reiches. Mehrere verschiedene Ethnien, Griechen, Türken, Armenier, Juden, Europäer und orientalisierte Westler, Levantiner genannt, lebten hier zusammen und schufen eine in der Welt einmalige Stadtkultur.
Mehrmals kehrt der Autor auf die Insel Chios zurück, einst ein Zentrum des kulturellen und wirtschaftlichen Austausches im Osmanischen Reich. Wo es früher enge Verflechtungen gab, verläuft heute die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, zwei vermeintlich gegensätzlichen Ländern, die sich als Erzfeinde misstrauisch beäugen. Klevemann fördert zahlreiche Quellen zur Geschichte des östlichen Mittelmeerraums zutage, auch zu den historischen Traumata, die heute aktiv verdrängt werden. Als im 19. Jahrhundert die Unabhängigkeitsbestrebungen im Osmanischen Reich zunahmen, wuchsen auch die Spannungen zwischen den Volksgruppen. Nicht zuletzt in Griechenland, das 1821 seine Unabhängigkeit erkämpfte. Als sich die Griechen auf Chios erhoben, verübten Truppen des osmanischen Sultans grausame Kriegsverbrechen. Nach der osmanischen Niederlage im Ersten Weltkrieg besetzten die alliierten Siegermächte Konstantinopel. Smyrna wurde unter griechische Verwaltung gestellt. Der griechische Premierminister Venizelos sah nun die Gelegenheit, die Megali Idea, die Idee eines Großgriechenlands, zu verwirklichen. Die Alliierten des Weltkriegs gaben grünes Licht für den Vormarsch griechischer Truppen in Kleinasien. Deren Ankunft in Smyrna im Mai 1919 wurde von vielen Griechen bejubelt, aber die Eroberungen wurden von nationalistischen Exzessen und Pogromen begleitet. Die multikulturelle Harmonie in Smyrna, beschreibt Klevemann, war jetzt endgültig vergiftet. Die neu formierten türkischen Nationalisten unter Führung von Kemal Atatürk, einst selbst ein kosmopolitischer Bürger des Alten Reiches und in Thessaloniki geboren, bereiteten ihren Rachefeldzug vor. Als sie 1922 die militärische Oberhand gewannen, gaben die alliierten Mächte ihre Unterstützung für die griechische Armee auf. Die Megaliideia war zu einem Albtraum geworden. Die türkischen Eroberer legten Brände. Smyrna stand in Flammen.
Am Nachmittag ballten sich am Kai Zehntausende verzweifelter Menschen. Hinter ihnen stand eine 2 Kilometer lange Feuerwand mit bis zu 30 Meter hohen Flammen, die den Sauerstoff in der Luft knapp werden ließen. Von den Enden der Uferpromenade schossen Soldaten in die Menge. Es war ein apokalyptisches Geschehen, dessen Opfer unter mehreren Todesarten wählen konnten, zu verbrennen oder massakriert zu werden.
Im Vertrag von Lausanne besiegelten beide Staaten 1923 gegenseitige Deportationen, die verharmlosend Bevölkerungsaustausch genannt wurden. 1,2 Millionen griechisch-orthodoxe Christen mussten ihre Heimat in Kleinasien verlassen, 400.000 Muslime flohen aus Griechenland. Klevemann sieht drastische Folgeschäden, die die Unterzeichner des Vertrags anrichteten.
Sie ahnten nicht, dass der Bevölkerungsaustausch von 1923-24 zu einer Blaupause für viele weitere Heimatvertreibungen und damit zu einer Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts werden sollte.
Die Flüchtlingsschiffe legten damals genau dort an, wo auch heute wieder Geflüchtete ankommen. Hier schließt sich für ihn ein verhängnisvoller Kreislauf der Geschichte. Klevemann kombiniert in seinem Buch persönliche Erlebnisse mit literarischen Fundstücken und politischer Geschichte in atemberaubender Frequenz. Doch immer wenn der Schwall aus Familiengeschichten und Reiseberichten, aus Daten und Orten den Leser zu erschlagen droht, biegt der Autor in eine Seitenstraße voller launiger Anekdoten ab. Der Grundton, neugierig und belesen, aber nie belehrend. Er bietet eine beeindruckende Fülle an Geschichte und Geschichten, ohne dass es anstrengend wird. Auf 350 Seiten lässt er seine Leserschaft in eine untergegangene Levante eintauchen, die zu Unrecht aus dem europäischen Gedächtnis verschwunden zu sein scheint.
So René Wildangel über Lutz Klevemann, Smyrna in Flammen, der Untergang der osmanischen Metropole 1922 und seine Folgen für Europa. Der Band liegt vor bei Aufbau, 384 Seiten für 24 Euro. Das Gegenteil von Zerstörung hatten Goethe und Schiller im Sinn. Sie wollten zum wahren Guten und Schönen erziehen. Der Historiker Georg Schmidt hat jetzt ein Buch über die Welt von Weimar und Jena um 1800 vorgelegt. Durch Schönheit zur Freiheit heißt es. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte zuerst wissen, wie es 1775 am Hof von Weimar, als Goethe dort eintraf, überhaupt aussah.
Goethe muss eine kleine Katastrophe dort vorgefunden haben, denn das Schloss in Weimar war abgebrannt und ansonsten hatte die Stadt auch keineswegs das Aussehen, dass er von einer Stadt wie Frankfurt gewohnt war. Frankfurt war 5-mal so groß und in Weimar waren die Häuser flach und mit Stroh oder Schindeln bedeckt, kaum Steinhäuser. Und es fehlte auch das, was für Goethe sehr wichtig war, eben der regelmäßige Postanschluss und eine große Straße, die durch Weimar führte.
Wie haben Goethe und Schiller das dann in Angriff genommen, dieses Projekt aus den Städten Weimar und Jena ein geistesgeschichtliches Zentrum zu machen? Das ist ja erstmal verblüffend, wenn man an diese kleinen Häuser denkt, wie Sie die uns jetzt beschrieben haben.
Goethe ist nach Weimar gegangen, nicht weil er dort als Literaturmensch glänzen wollte, sondern weil er dort regieren wollte. Das schreibt er in sein Tagebuch und zwar mit 2 Ausrufezeichen. Und das gelingt. Karl August, der junge Herzog, setzt ihn in das Geheime Konzil, das höchste Regierungsgremium, und er überträgt Goethe besondere Verantwortung, etwa für den Straßenbau oder für den Bergbau in Ilmenau. Goethe macht sich an die Arbeit und muss dann aber doch nach 4-5 Jahren feststellen, dass das, was er sich erträumt hatte, nämlich aus Sachsen-Weimar-Eisenach ein kleines Musterfürstentum zu machen, dass sich das nicht realisieren ließ. Es scheiterte an zu geringen finanziellen und auch ökonomischen Ressourcen insgesamt und der Traditionsverhaftetheit der Untertanen. Und parallel zu dieser Arbeit verstärkte Goethe sein Engagement bei Anna Amalia, die dabei war, die alte Herzogin, einen Witwenmusensitz zu kreieren, einfach um sich selber in dem Weimarer Regierungs- und höfischen Ambiente zu etablieren.
Nun habe ich bei Ihnen gelesen, dass Goethe ja dem Volk gegenüber oder der Masse immer eine gewisse Skepsis hatte. Also es ging ihm um die Bildung des Einzelnen oder wie war das jetzt aus politischer Perspektive einzuordnen, was er davor hatte?
Politisch wollte Goethe zunächst regieren. Dann kam eben Skrupel. Dann fühlte er sich in Weimar auch gelangweilt durch das Dilettieren mit Laien in diesem Musenidyll. Und er nimmt eine Auszeit in Italien. Er kommt zurück. Und danach hat er so eine vage Idee, dass man die Wissenschaften in Jena, zu denen es ihn drängt, also an die Universität Jena, und die Dichterkolonie in Weimar enger verbinden müsse, um ein Kulturzentrum zu schaffen und mit diesem Kulturzentrum in Deutschland das zu ersetzen, was nach Ansicht aller in Deutschland fehlte, nämlich eine Hauptstadt, eine große Stadt, in der eben nicht nur Politik gemacht wird, sondern in dem sich auch die Kultur konzentrierte, wie das etwa in London und Paris der Fall war. Und auf dieser Basis wird in den 1790er Jahren vor allen Dingen erstmal die Universität Jena ausgebaut. Und von da an beginnt sozusagen eine neue Zeit, nämlich die Zeit, die wir gewohnt sind, als Klassik zu bezeichnen. Goethe selber spricht von der Stadt mit den zwei Enden, Jena und Weimar.
Wie sind Schönheit und Freiheit dann verknüpft? Sie nennen das ja in Ihrem Titel als ja so eine Vorstellung auch.
Ja, der schöne Schein. Das ist die Idee Schillers. Schiller gilt ja als Freiheitsdichter. Er hat enthusiastisch in seiner Antrittsvorlesung in Jena 1789 die Menschenrechte in Frankreich begrüßt, muss dann aber feststellen, dass die Revolution in Frankreich in Chaos, Barbarei und Tyrannei abkleidet. In diesem Moment verabschiedet er sich zum einen von seinem Historiker-Dasein und denkt zum anderen nach, was sich eigentlich ändern muss. Und seine wichtige Feststellung ist, nicht das System muss geändert werden, damit die jetzt mögliche Freiheit durchgesetzt werden kann, sondern die Menschen. Und Vernunft alleine, die Idee der Aufklärung, reicht offensichtlich nicht aus. Man muss die Menschen durch Schönheit, das ist dann seine Idee im Anschluss an Kant, auf ein höheres Level führen, sodass sie eben Freiheit nicht egoistisch missbrauchen, sondern Freiheit mit Vernunft gebrauchen, das Notwendige also tun und dies eben auch als Freiheit empfinden.
Sie deuten, Herr Schmidt, ja am Ende Ihres Buches an, dass dann dieses Phänomen auftritt, dass Geist und Macht auseinanderfallen. Wie ist das dann im Nachleben von diesen Ideen? Wird Kultur dann so etwas wie ein Ersatz für die Politik? Das ist ja eigentlich eine ganz fatale Entwicklung.
Das ist die fatale Entwicklung. Die fatale Entwicklung, die auch dadurch thematisiert werden kann, dass man daran erinnert, dass Buchenwald schließlich neben Weimar liegt. Das Problem ist, dass Goethe und Schiller immer darauf hingewiesen haben, dass der schöne Schein, also die Schönheit, die zur Freiheit führen kann, eben nicht Realität werden kann und nicht Realität werden darf. Denn wenn dieser schöne Schein Realität wird, dann verschwindet die Wirkung. Deswegen auf dem Theater beispielsweise oder in der Literatur den schönen Schein, damit die Menschen sich selber bilden und auf ein höheres Level formieren, aber nicht diesen schönen Schein als Wirklichkeit nehmen. Und das scheint mir ein bisschen im 19. und 20. Jahrhundert vor allen Dingen von dem bekannten deutschen Bildungsbürgertum vergessen worden zu sein, dass sie als Bürger natürlich politische Verantwortung tragen für das politische System. Sie glauben, Bildungsbürgertum, dass sie die Politik steuern. Und das heißt eben, in dem entscheidenden Moment gibt es keinen Widerstand in Deutschland, weil eben bestimmte Gruppen dieses Bildungsbürgertum Politik als die garstige Politik betreiben und damit nichts zu tun haben wollen. Aber schon Schiller hatte gesagt, als Bürger dieser Welt muss ich mich natürlich auch als Bürger benehmen. Nur als Dichter kann ich von politischer Parteinahme oder muss ich sogar von politischer Parteinahme absehen. Auch das sehen wir heute ein bisschen anders.
Georg Schmidt über sein Buch Durch Schönheit zur Freiheit, die Welt von Weimar und Jena um 1800. Es liegt vor bei Beck, 384 Seiten für 29,95 Euro. Der literarische Hans Dampf in allen Gassen, Joshua Cohen, wird für sein aus allen erzählerischen Nähten platzendes Werk The Netanyahus mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Mit dieser guten Nachricht verabschiedet sich Maike Albart.